Ich grüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr da seid. Ich habe hier mein Telefon. Nicht, weil ich einen Anruf erwarte, sondern weil ich den Fußball-Live-Ticker angucken will. Nein, damit ich eine Uhr hier habe. Es gibt ja Kirchen, da gibt es dann hinten so eine große Uhr. Das haben wir auch im Christhaus. Dann kann der Prediger immer mit auf die Uhr gucken. Aber das haben wir hier noch nicht. Deswegen habe ich hier meine Stoppuhr. Wir predigen heute, oder wir sind gerade in der Predigtreihe über Mose. Viele von euch werden einige Predigten schon miterlebt haben in den letzten 6 Wochen. Und manche von euch haben auch das Buch gelesen von Elke, was sich ja, oder von Elke und Pastor Klaus-Günther Pache aus Bremen, was sich ja mit Mose beschäftigt. Und damit beschäftigt, wie Mose Kraft getankt hat, um ans Ziel zu kommen. Und das Ziel von Mose war ja, das Volk Israel ins verheißene Land zu führen. Aus der Sklaverei heraus in das verheißene Land zu führen. Und das ist ja eine ganz, ganz spannende Story, wie das Volk Israel in Sklaverei lebt und Mose dann als Leiter auftritt und das Volk durch die Wüste führt. Eine spannende 40 Jahre, wo Gott viele Wunder tut, versorgt, seine Herrlichkeit zeigt, die Leute führt und wo die Leute aber auch gleichzeitig immer wieder untreu sind und meckern über die Zustände in der Wüste. Und letztlich aber dann doch nach 40 Jahren das Volk ins verheißene Land kommt, auch wenn erstmal anders als erwartet. Und ich möchte in dieser Predigt drei Merkmale aus dieser Geschichte und aus dem Leben von Mose beleuchten. Drei Schnappschüsse, die von uns für Bedeutung sind. Das erste ist, Gott ist in der Schwachheit von Mose stark. Mose war Israelit, aber ist nicht wie die anderen Israeliten in der Sklaverei groß geworden, sondern ist privilegiert groß geworden. Er gehörte zur Familie des Pharaos, durch ein paar verschiedene Umstände ist er da reingekommen, als er noch ein Baby war, und er hatte Zugang zu Bildung, er hatte immer einen vollen Magen wahrscheinlich oder die meiste Zeit, er musste nicht schuften wie die anderen Israeliten. Aber irgendwann ist es mit ihm durchgebrannt, irgendwann ist ihm eine Sicherung durchgebrannt und er hat gesehen, wie ein Ägypter einen anderen Israeliten verprügelt, und Mose hat sich umgeschaut und dann diesen Ägypter getötet. Und er hat es noch versucht zu vertuschen, aber leider ohne Erfolg. Mose musste fliehen. Mose ist in die Wüste geflohen, da wo ihn keiner kannte. Da wo er ganz alleine war. Mose hat sich nicht seinem Fehler gestellt. Mose ist vor den Konsequenzen seiner Tat geflohen. Das waren für Mose wahrscheinlich ganz, ganz finstere Jahre. Mose war sich seiner Schwachheit absolut bewusst. Und er hatte viel Zeit, sicherlich darüber nachzudenken. Mose hat versucht, mit allem abzuschließen, was vorher sein Leben bestimmt hat. Aber dann irgendwann ist Gott in einem dieser ganz, ganz finsteren Momente, in einem dieser ganz, ganz finsteren Jahre aufgekreuzt und ist ihm begegnet. Und ihr kennt die Story wahrscheinlich von dem brennenden Dornbusch, der aber nicht vom Feuer verzehrt wird. Mose sieht das und geht dahin und denkt, Mensch, das ist aber spannend. Und dann geht er in die Nähe von diesem brennenden Busch, weil er sich das anschauen will, weil er neugierig ist. Und dann hört er eine Stimme aus diesem Busch heraus, die sagt, zieh deine Schuhe aus, Mose, du befindest dich auf heiligem Boden. Und Mose zieht seine Schuhe aus und geht näher, und dann hört er Gott zu sich reden. Und er sagt, ich habe das Schreien und das Bitten und das Flehen des Volkes Israel gehört. Und ich setze dich als Leiter ein, um das Volk Israel aus dieser Sklaverei, aus der Gefangenschaft herauszuholen. Rein in das verheißene Land, rein in die Freiheit. D.L. Moody, ein bekannter Erweckungsprediger, 150, 200 Jahre her, sagte: Mose verbrachte die ersten 40 Jahre seines Lebens mit der Überzeugung, er sei etwas Besonderes. In den zweiten 40 Jahren musste er erkennen, ich bin ein Niemand. Und im dritten Abschnitt seines Lebens erkannte er, was Gott mit einem Niemanden bewirken kann. Gott ruft Mose in die Schwäche hinein. Und Mose war sich ganz bewusst darüber, dass er nicht der Richtige ist für diese Aufgabe. Hätte sich Gott nicht irgendeinen großen neuen Leiter aussuchen können, einen, der klug ist, der redegewandt ist, der eine reine Weste hat? Wieso musste er gerade Mose nehmen, der doch seine Schwachheit bewiesen hat, der doch bewiesen hat, dass er nicht gut reden kann und dass er sich nicht unter Kontrolle hat scheinbar? Wieso musste Gott jetzt jemanden nehmen, der zurück soll in das Volk, wovor er eigentlich vorher noch geflohen ist? Ich bin ganz sicher, Mose war der Richtige, war der Falsche für diesen Job. Aber ich glaube, genau das war der Plan Gottes. Gott wollte nicht den starken Held. Gott wollte jemanden, der weiß, dass er schwach ist, dass er sich in ihm verherrlichen kann, dass er mächtig werden kann in seiner Schwäche. Und genauso ist es ja auch bei uns, die wir Jesus folgen. Wenn du Jesus folgst, dann bist du zu etwas berufen, was du selber nicht machen kannst. Du sollst, Jesus ist der Maßstab. Und du sollst in gleicher Weise lieben, wie Jesus ihn geliebt hat. Du sollst in gleicher Weise Barmherzigkeit zeigen, wie Jesus Barmherzigkeit ihn gezeigt hat. Du sollst in gleicher Weise Zeichen und Wunder tun. Du sollst in gleicher Weise dem Vater gehorsam sein. Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, in gleicher Weise so sende ich euch. Und das ist etwas, das ist ein Maßstab, den wir nicht erreichen können. Aber ich glaube, hierbei wird ein geistliches Prinzip deutlich. Paulus formuliert es so: Nein, denn Gott hat sich aus menschlicher Sicht Törichtes herausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Aber alles, worauf Menschen so großen Wert legen, das hat Gott für null und nichtig erklärt. Vor Gott kann sich niemand etwas auf sein Können einbilden. Auch ihr verdankt alles, was ihr seid, der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Er ist Gottes Weisheit für uns. Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden. Durch ihn können wir ein Leben führen, wie es Gott gefällt. Und durch ihn sind wir auch befreit von unserer Schuld. So trifft es nun zu, was die Heilige Schrift sagt. Wenn jemand stolz sein will, soll er auf das stolz sein, was Gott für ihn getan hat. Die Tatsache, dass Mose wusste, dass er es nicht aus eigener Kraft herausmachen kann, hat ihn qualifiziert, es zu tun. Gott liebt es, sich in den Schwachen mächtig zu erweisen. Als zweiter Punkt: Mose sucht Gottes Gegenwart. Vielleicht gerade, weil Mose wusste, dass er es nicht selber kann. Vielleicht, weil Mose sich so sicher war, dass er eigentlich es nicht aus eigener Kraft herausschaffen kann. Vielleicht hat er deswegen Gott so sehr gesucht. Aber es heißt immer wieder, dass Mose die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes gesucht hat. Mose wollte unbedingt das Angesicht Gottes sehen. Mose war bekannt dafür, dass er mit Gott reden konnte, wie man mit einem Freund redet. So eng war die Freundschaft, so eng war die Beziehung zwischen ihm und Gott. Wenn man die Geschichte von Mose liest, dann kann man förmlich spüren, wie sehnsüchtig Mose nach Gott ist. Und es gibt eine Stelle, wo Gott Mose auf einen Berg ruft. Und da heißt es, dass die Herrlichkeit Gottes wie eine Wolke sich auf diesen Berg niederließ. Und dann lesen wir: Nun als Mose auf den Berg kam, bedeckte die Wolke den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf den Berg Sinai. Und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage. Und am 7. Tage erging der Ruf des Herrn an Mose aus der Wolke. Und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Israeliten. Und Mose ging inmitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg und blieb auf dem Berg 40 Tage und 40 Nächte. Das ist übrigens mal so ähnlich einigen Freunden von mir passiert. Die waren, als sie Teenies waren, waren sie auf einer Freizeit, auf einer Jugendfreizeit. Und diese Freizeit war davon geprägt, von einem Hunger nach Gott. Und diese Teenies damals haben sich immer wieder getroffen, um zu beten. Und sie haben dann eine Gebetsnacht gemacht, weil sie unbedingt Gott begegnen wollten. Und in dieser Nacht hat sich der Gebetsraum, in dem die sich versammelt haben, mit Nebel gefüllt. Die Herrlichkeit des Herrn war in diesem Raum. Und noch Jahre später haben die davon berichtet, wie maßgeblich dieses Erlebnis war, wie viel das bewirkt hat. Mose wollte nicht einfach nur zuschauen. Mose wollte Gott nicht aus der Ferne sehen, aus einem sicheren Abstand heraus. Mose wollte die Wunder nicht irgendwo da drüben sehen und schaut sich das ganz sicher von hier hinten an. Nee, Mose ist in die Mitte hineingegangen. Mose wollte umschlossen werden von der Herrlichkeit Gottes. Und genauso soll die christliche Kirche Gastgeber sein für die Herrlichkeit Gottes, für die Kraft des Heiligen Geistes. Durch den Tod und durch die Auferstehung von Jesus Christus ist der Vorhang zum Allerheiligsten aufgerissen und wir können frei von jeder Schuld in die Gegenwart Gottes. Und die Frage ist, warum sind wir heute überhaupt hier? Sind wir hier, um tolle Lieder von der Worship Band zu hören? Sind wir hier als Treffpunkt, damit wir nachher noch in die Kneipe gehen können? Nichts gegen Kneipe, ich liebe Kneipen. Aber warum sind wir wirklich hier? Sind wir hier, um Gottes Gegenwart zu suchen, um eine Begegnung mit Gott zu suchen? Um die Herrlichkeit Gottes herunterzurufen? Sind wir dafür hier? Kinder, die keinen Appetit mehr haben, sind oft krank. Ehen, wo die Partner keine Sehnsucht mehr nacheinander verspüren, haben oft Probleme. Christen, die keine Sehnsucht mehr haben nach der Gegenwart, nach der manifesten Gegenwart Gottes, sind in keiner guten Situation. Sind wir noch wie David und rufen aus der Wüste heraus: Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Aus trockenem und dürren Land, wo kein Wasser ist. Vielleicht merkst du das selber, dass du gar keine Sehnsucht mehr so richtig nach Gott hast. Vielleicht ist deine Liebe zu Gott kalt geworden. Wenn es mir so geht, und es geht mir öfter so, dass ich das bei mir feststelle, dann ist mein Gebet immer: Lass mich wieder neue Sehnsucht haben. Lass mich wollen, dass ich will. Weck in mir eine neue Sehnsucht nach dir. Dieser Gottesdienst ist ein Gottesdienst, an dem du dieses Gebet sprechen kannst, an dem du umkehren kannst und neu nach Gottes Gegenwart suchen kannst, wo du neu beten kannst, lass mich wieder wollen, ich will wieder in deine Gegenwart. Als erstes, Gott ist stark in der Schwäche von Mose. Als zweites, Mose sucht Gottes Gegenwart. Und als drittes, Gott hält sein Versprechen. Als Gott Mose berufen hat, hat er ihm versprochen, ich werde euch in dieses Land führen. Aber das hat 40 Jahre gedauert. Nicht, weil der Weg wirklich 40 Jahre gedauert hätte. Nein, weil das Volk in diesen Wüstenjahren Lektionen lernen musste, die sie sonst nirgendwo gelernt hätten. Das Volk hat in diesen 40 Jahren immer wieder gemeckert und immer wieder zurückgeschaut nach Ägypten und gesagt, oh, da war das doch alles besser. Das Volk war in diesen 40 Jahren immer wieder ungehorsam und hat sogar fremde Götter angebetet. Vielleicht kennst du den Spruch, man bekommt das Mädchen aus der Gosse, aber die Gosse nicht aus dem Mädchen. So ähnlich war das mit Ägypten. Es ging viel, viel schneller, das Volk Israel aus der Sklaverei herauszuführen, als Ägypten aus den Köpfen und aus den Herzen der Israeliten herauszuholen. Aber die Zeit in der Wüste war notwendig, um das Volk auf ein Leben in Freiheit vorzubereiten. Und die Geschichte zeigt, dass Gott uns manchmal durch Wüsten und durch Täler führt, um uns zu seinen Verheißungen zu führen. Und vielleicht bist du gerade in einer solchen Wüste und du fragst dich vielleicht, habe ich irgendwas falsch gemacht? Hat Gott mich in die Wüste verbannt, weil ich böse war? Habe ich mich vielleicht verhört? Vielleicht hat Gott mich gar nicht zu dem berufen, was ich denke, wozu er mich berufen hat? Wieso ist so wenig von dem wahr, was die Bibel mir verheißt? Wieso ist so wenig von dem wahr, was ich dachte, was der Heilige Geist zu mir spricht? Ich weiß noch, als ich gerade relativ frisch bekehrt war. Ich war ein Jahr Christ mit 16 und ich bin mit 17 in den Christustreff gekommen. Ich kam aus Bremen. Und dieses Jahr im Christustreff war für mich eine Mountaintop-Experience, eine Hochphase, eine geistliche Hochphase. Und ich habe Gott reden hören, ich habe Gottes Kraft erlebt. Ich habe gemerkt, dass Gott mich gebraucht. Und dann bin ich zurück in meine Heimatstadt und ich war ganz motiviert und dachte, ja, jetzt geht's so weiter. Aber was passiert ist eigentlich, ich wurde in die Wüste geführt. Und als ich gebetet habe und dachte, jetzt redet Gott, da war es plötzlich still. Und ich habe mich gefragt, mache ich irgendwas falsch? Aber es war so, dass Gott mich in die Wüste geführt hat, um mir Dinge beizubringen. Und ich würde behaupten heute, ich habe bestimmt 3-4 Jahre in dieser Wüste, in dieser Wüstenzeit verbracht. Das war viel, viel länger als notwendig. Das liegt nur daran, dass ich so schwer von KP bin. Aber Gott bringt uns Dinge bei in dieser Wüstenzeit. Um uns Neues zu geben, führt Gott uns ganz oft in die Wüste, um das auf den Prüfstand zu stellen, was er uns vorher gegeben hat. Als Jesus sich taufen lassen hat, kam eine Stimme vom Himmel und die Taube, der Heilige Geist, ruhte auf Jesus und die Stimme sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Und dann heißt es, dass Jesus in die Wüste getrieben wird vom Heiligen Geist. Dabei wird übrigens ein Wort gebraucht, ekballo, was sowas bedeutet wie gewaltsam getrieben. Jesus wurde in die Wüste getrieben und er wird vom Teufel versucht. Und das Erste, was der Teufel macht, ist das anzuzweifeln, was Jesus gerade zugesprochen bekommen hat. Gott sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Und das Erste, was der Teufel sagt, ist, bist du wirklich der Sohn Gottes? Dann. Und Jesus hat das überwunden und blieb standhaft. Und dann heißt es, ist er rausgekommen in der Kraft des Heiligen Geistes. Und so ist es auch oft mit uns. Wir machen Erfahrungen mit der Kraft Gottes. Wir werden berufen. Wir haben vielleicht geistliche Hochphasen. Und dann geht es aber manchmal in die Wüste, wo uns Gott Lektionen lehrt. Und am Ende, obwohl das Volk Israel es wirklich nicht verdient hat, und wer die Geschichte kennt, wenn ich diese in der Geschichte lese von dem Volk Israel in der Wüste, denke ich, jetzt haltet doch endlich mal den Mund. Hört doch mal auf zu meckern. Und das Volk Israel hat sich nicht gut angestellt. Aber Gott blieb treu und hat sie doch ins verheißene Land geführt. Ich möchte, dass wir diesen Gottesdienst nutzen, um nach einer Begegnung mit Gott, mit der Kraft des Heiligen Geistes zu suchen. Und wir würden unheimlich gerne heute für drei, wir werden natürlich nicht für jeden beten, aber wir würden besonders für drei Personengruppen beten. Zum einen die das Gefühl haben, dass sie nicht in der Lage sind, die Berufung, die sie von Gott bekommen haben, überhaupt jemals angemessen wahrzunehmen. Vielleicht ist heute für dich der Zeitpunkt, dass du kapitulierst und sagst, Gott, hier ist meine Schwäche. Ich lade dich ein, dass du dich in meiner Schwäche verherrlichst. Vielleicht ist auch so, dass du merkst, dass du eigentlich geistlich so satt geworden bist. Du hast gar keine Sehnsucht mehr nach Gott, die dich dazu treibt, Bibel zu lesen, die dich dazu treibt, Gottes Gegenwart zu suchen. Vielleicht ist es heute der Gottesdienst, an dem du wieder sagst, ich will, dass ich will. Lass mich wieder Sehnsucht haben, lass mich wieder wollen. Und drittens, vielleicht bist du in einer Wüste. Und vielleicht hast du über lange Zeit gedacht, du bist da, weil du irgendwas falsch gemacht hast. Dass du irgendwie doch nicht in Gottes Hand gefallen bist. Wir würden unheimlich gerne für dich beten. Lass uns doch vielleicht jetzt einfach mal auf Gott warten. Lass uns doch jetzt darum bitten, dass Gott uns nahe kommt. Vielleicht ist es gut, wenn wir dazu aufstehen. Alle, die können, können gerne aufstehen. Vielleicht hilft es dir, dass du deine Hände öffnest, als Zeichen dafür, dass du sagst, Gott, ich bin offen für dich. Das ist einfach Körpersprache, so wie wenn man sich hinkniet, Gott mit seiner Körpersprache deutlich macht, ich demütige mich vor dir. So sagst du, indem du deine Hände öffnest, Gott, ich bin offen für dich. Und bete doch vielleicht mal selber das, was dir auf dem Herzen liegt, wo du merkst, Gott, in dieser Situation bin ich gerade. Und dann lade doch mal selber in deinem Herzen den Heiligen Geist neu einzukommen, dass er an dir wirkt. Und Heiliger Geist, wir beten, dass du kommst. Gott, wir beten, dass du kommst mit deiner Herrlichkeit. Wir sind hungrig nach dir. Wir sehnen uns nach dir, dass du deine Herrschaft unter uns aufrichtest. Heiliger Geist, wir heißen dich willkommen, dass du dich in unserer Schwachheit verherrlichst. Und da, Vater, wo wir kalt geworden sind, da, wo wir lauwarm geworden sind und so satt geworden sind und dir gegenüber erkaltet sind. Ich bete, Vater, dass du uns das vergibst und dass du neu kommst und eine Sehnsucht in uns stiftest. Eine Sehnsucht fern von Vernunft, eine tiefe Verliebtheit, eine tiefe Begeisterung. Ich bete, dass wir da, wo manche von uns in so einer richtigen geistlichen Wüste sind, ich bete, dass du uns da stärkst, dass du uns auch da begegnest und Mut zusprichst. Danke, Jesus, dass du der Sieger bist am Kreuz. Danke, dass du alles bezahlt hast und wir preisen deinen heiligen Namen. Jesus, es ist alles um dich. Es geht alles um dich. Und wir lieben dich.